Ich war tot und siehe, nun lebe ich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das hat Jesus gesagt. Und ihr Lieben, wenn wir heute Ostern feiern, die Auferstehung Jesu, dann feiern wir nicht ein Fest, was regelmäßig wiederkehrt, einmal im Jahr. Dann feiern wir die größte Hoffnung, die es gibt. Auferstehung Jesu ist das Hoffnungsfest schlechthin. Und da falle ich gleich mal mit der Tür ins Haus und frage euch mal oder dich mal persönlich, welche Hoffnung beflügelt dich denn? Hast du Hoffnung? Und was ist der Kern der Hoffnung, die dein Leben trägt? Gibt es so etwas wie Zuversicht, wenn du in die Zukunft schaust? Wenn ich so für mich die letzten 5, 6, 7 Jahre mal Revue passieren lasse, dann meine ich, eine Erosion der Hoffnung wahrzunehmen. Vielleicht geht es euch ganz ähnlich. Aber diese vielen ständig auf uns niederprasselnden, bedrückenden Nachrichten, eine schlimmer als der anderen, alles kommt näher irgendwie. Die haben Hoffnung für viele zu einem raren Gut werden lassen. Oder fast schon zu einem Luxus, den man sich irgendwie nicht mehr leisten kann. Und manch einer hält trotzig, vielleicht richtig trotzig an der Hoffnung fest, denn wie sehe denn ein Leben ohne Hoffnung aus? Es muss doch weitergehen. Ich glaube, dass viele Menschen heute sagen würden, die Hoffnung ist ihrer Kraft beraubt worden. Weil wir alle miteinander spüren, sowas wie Appelle, Durchhalteparolen, Zweckoptimismus, das trägt nicht wirklich. Und ich weiß nicht, ob manch einer von euch vielleicht auch das kennt, dass man sich fragt, die Hoffnung für meine Zukunft, ist das eigentlich Illusion? Oder billige Vertröstung, wenn ich sage, es wird schon nicht so schlimm kommen, wie ich es denke? Ihr Lieben, wenn die Bibel von Hoffnung redet, dann tut sie das in einer völlig anderen Art und Weise. Nicht als das, was gerade noch irgendwie mein Leben tragen muss, nicht als das, was total vage und fraglich ist, aber hoffentlich eine Kraft entfaltet. Wenn die Bibel von Hoffnung redet, und das tut sie ganz oft, dann redet sie von einer Gewissheit, die sich darin gründet, was schon geschehen ist, was Gott schon getan hat. Also die Hoffnung, die dein und mein Leben trägt, ist nicht die, hoffentlich wird es bei mir nicht so schlimm, hoffentlich gelingt es, hoffentlich habe ich eine weite Perspektive. Sie gründet sich immer an das, was Gott schon getan hat. Und darum kann sie ein Fundament sein. Darum kann die Hoffnung selber tragen. Darum kann sie Angst und Verzweiflung vertreiben. Wir haben gerade ein paar Verse aus diesem ersten Kapitel der Offenbarung gehört. Und es ist schon interessant. 60 Jahre nach seinem Sterben und Auferstehen erscheint Jesus dem Johannes, seinem Jünger, erneut. Und er vergewissert ihn erneut. Ich war tot. Und siehe, nun lebe ich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich war tot. Karfreitag. Nach unvorstellbaren Qualen wurde Jesus an das Kreuz geschlagen. Als er am Kreuz hing, unter unvorstellbaren Schmerzen, wurde es finster. Gott wandte sich ab von ihm. Er schrie am Ende dieser Dunkelheit: Es ist vollbracht, und starb. Und weil der Passahabend nahte, hat man ihn auch schnell vom Kreuz herabgenommen und in ein Grab gelegt. Er war tot. Aus. Endgültig. Keine Hoffnung mehr. Ich glaube, für die Jünger damals war dieser Karsamstag der finsterste Tag ihres Lebens, dieser Welt. Gott begraben. Aber am übernächsten Tag hat Jesus das Grab verlassen. Ihr Lieben, ich habe manchmal den Verdacht, weil das so dazugehört und weil wir mit Jesus leben, dass wir dieses Sprengende, was in diesem Ereignis liegt, gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist so anders, so unnormal, so weit über all unsere Vorstellungen hinaus. Es widerspricht all unserer Erfahrung. Jemand, der im Grab liegt, steht auf und lebt. Klar, wir lesen in den Evangelien, Jesus hat einzelne Menschen, die gestorben waren, auch wieder zum Leben erweckt. Die Tochter des Jairus, den jungen Mann aus Nain oder Lazarus, seinen Freund. Aber all diese sind irgendwann wieder gestorben. Jesus ist der Einzige, der sagen kann, ich war tot, Vergangenheit. Und siehe, nun lebe ich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr Lieben, das ist das Vorzeichen, was Gott vor dein und mein Leben stellt. Das ist das Vorzeichen der Hoffnung. Also Mathematik kennen wir ja, Plus und Minus davor. Wenn Plus ist immer gut, wenn Minus, naja, für einen Laien wird es dann schlecht. Ich war tot, aber nun lebe ich, sagt Jesus. Das ist Vorzeichen vor deinem Leben. Das hat Gott dorthin gemeißelt. Das hat er dort unverrückbar hingestellt. Er sagt, du darfst das wissen. Wenn ich auf dein Leben schaue, dann ist diese Wahrheit diese, die dich trägt, die den Wert gibt, die Richtung gibt. Mein Sohn Jesus war tot, aber ich habe ihn auferweckt zu einem ewigen Leben. Ich möchte in drei Schritten mit euch dieses Vorzeichen der Hoffnung ein bisschen entfalten, was das bedeutet. Der erste Schritt, die Auferstehung Jesu schenkt eine Hoffnung, die alle Furcht vertreibt. In meinem Studium, was nun schon gefühlt 20 plus x Jahre zurückliegt, da mussten wir auch ganz viel mit Geschichte machen, so Kirchengeschichte und so. Und ich kann mich erinnern an diese alten Wälzer und diese Fotos von alten Landkarten, die in den Büchern immer drin waren. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so mittelalterliche Landkarten und Globen euch anschauen konntet. Entweder in Büchern so ein Abdruck oder Tatsache in einem Museum. Und vielleicht, wenn ihr das mal gesehen habt, ist euch aufgefallen, auf diesen alten Landkarten gibt es dann immer so Regionen, wo plötzlich so ein Fabelwesen eingezeichnet ist oder ein Drache. Denkt, wow. Und ganz selten kommt es auch vor, wahrscheinlich waren das nicht so begabte Zeichner, die haben dann lateinisch reingeschrien, hic sunt draconis, hier wohnen Drachen. Und es war damals ganz normal, dass diese Kartografen des Mittelalters diese Gebiete, die sie nicht kannten, die für sie wie weiße Flecke auf der Landkarte waren, mit diesen Fabelwesen gekennzeichnet haben. Weil das Unbekannte Respekt einfordert. Es macht mich vorsichtig. Es ist unheimlich. Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Es löst Angst aus. Hier wohnen Drachen. Geh da nicht hin. Nun leben wir ja in einer anderen Zeit. Ich weiß nicht, ob unser Globus, wie viel Mal der schon vermessen ist. Es gibt bei uns keine Landkarte mehr mit irgendeinem weißen Fleck. Google Maps sei Dank. Es ist nur entscheidend, ob man Netz hat. Und sonst dann kann der Fleck mal groß werden und weiß. Aber unsere Kartografen haben ja alles vermessen und alles kartografiert. Es ist alles da. Es gibt sie nicht mehr, die weißen Flecken. Ich glaube schon. Wenn wir unser Leben anschauen, wenn wir an unsere Zukunft denken, ich glaube, da kennt jeder von uns weiße Flecken, manch einer sogar reichlich weiße Flecken. Was bedrohlich ist. Und man das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, was da auf mich zukommt. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Weiße Flecken auf der Landkarte unseres Lebens. In aller Regel sind die nicht gekennzeichnet mit kleinen Drachen oder irgendwelchen Fabelwesen. Vielmehr durch Zukunftsangst oder Perspektivlosigkeit, durch Trauer oder Schmerz, durch Überforderung oder Versagen, durch Depression oder Einsamkeit, durch Krankheit oder Tod. Als Johannes diese Offenbarung geschrieben hat, es ist ja nicht seine, sondern die von Jesus, Jesus hat sich zu erkennen gegeben. Aber als er das niedergeschrieben hat, da hat er gerade keinen Ferienaufenthalt gehabt auf einer einsamen, kleinen, baumlosen Insel, sondern er war in der Verbannung. In dieser ersten systematischen Christenverfolgung wurde er auf diese Insel Patmos geschickt, weil er an Jesus festhielt. Denn der damalige Kaiser Domitian, der kam auf die Idee, dass er selber doch der Herr und Gott ist und bitteschön so auch verehrt werden möge. Und alle, die ihm das verweigerten, die mussten mit Repressalien rechnen, mit Verhaftung, mit Vertreibung, mit Gefängnis, mit Folter, mit Tod. Und wenn wir uns hineinverdenken in die Seelenlage der Christen damals, das waren die weißen Flecken auf den Landkarten ihres Lebens und ihrer Zukunft. Wir wissen nicht, was kommt. Wir gehen mit Jesus dadurch, aber wir wissen nicht, was kommt. Wie lange wir noch frei sind als Familie, wie lange wir noch leben können. Die Zeit war richtig unruhig, angefochten. Und mitten in dieser Zeit, mitten auf dieser Insel, hat Johannes eine Vision von einer himmlischen Gestalt. Er schreibt, das war jemand wie ein Menschensohn. Aber nichts von dem, was Johannes sah, hat ihn an Jesus, so wie er ihn kannte, erinnert. Er sah diese Gestalt mit Augen wie Feuerflammen. Er sah diese Gestalt mit Füßen, die glühendes Erz waren. Diese Gestalt sprach mit einer Stimme, die keine menschliche Stimme war. Und aus deren Mund ging ein zweischneidiges Schwert hervor. Das war so erschreckend, dass Johannes tot umfiel, wie tot. Ein Mose, ein Hesekiel, ein Jesaja, ein Daniel, ein Petrus, ein Paulus und wahrscheinlich ungezählte andere, die können genau das nachvollziehen. Dass man plötzlich dem heiligen Gott begegnet und es haut einen um, weil man das Empfinden hat, Gott und ich, Gott und Mensch, das passt nicht. Das geht nicht gut. Himmel und Erde können nicht zusammenkommen. Jesus hat sich seinem Jünger, seinem Apostel zu erkennen gegeben. Und er tut es in einer Weise, die finde ich so liebevoll, dreimal. Zunächst legt er ihm die Hand auf die rechte Schulter. Wie oft hatte Jesus in seinem irdischen Leben Menschen bei der Hand ergriffen und hat sie herausgezogen, zu sich gezogen, aufgerichtet. Und sie haben alle erlebt, indem Jesus sie bei der Hand ergriff, strömte neues Leben durch sie hindurch. Jesus sagt dem Johannes, fürchte dich nicht. Wie oft hat er seine Jünger mit diesen Worten beruhigt? Vielleicht am eindrücklichsten nach der Kreuzigung Jesu, als sie eingeschlossen da saßen, die Jünger aus Angst hatten, dass sie die Nächsten sind. Und Jesus, als er auferstanden, tritt da hinein in ihren abgeriegelten, verschlossenen Raum und sagt, Friede mit euch, fürchtet euch nicht. Und der letzte Zweifel von Johannes war beseitigt, als Jesus dieses Ich-Bin-Wort aussprach. Das ist typisch für Jesus. Ich bin. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Es war echt Jesus. Es war wirklich Jesus, der zu Johannes kam auf diese baumlose Insel der Verbannung. Die war schon buchstäblich ein weißer Fleck in den damaligen Landkarten, aber für Johannes auch der weiße Fleck in seinem Leben. Und Jesus kommt da hinein. Was heißt das jetzt für uns? Für die weißen Flecken auf unseren Lebenskarten, unserer Zukunft. Und das heißt, gerade da gibt es Hoffnung. Eine Hoffnung voller Kraft sogar, weil gerade dorthin Jesus kommt. Gerade da wirst du Jesus finden. Da ist nicht ein Drache eingezeichnet, keine Perspektivlosigkeit, sondern in weißen Flecken deines Lebens steht einer, der sagt, ich war tot und siehe, nun lebe ich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus. Es gibt keinen Ort, wo Jesus nicht zu finden wäre, weil er selbst in das Totenreich hinabgestiegen ist. Zweiter Schritt. Die Auferstehung Jesu offenbart, dass er allein der Erste und der Letzte und der Lebendige ist. Es gibt im Prophetenbuch Jesaja eine Stelle, die klingt ganz ähnlich. Da heißt es, so spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Denn wer ist wie ich? Er rufe und verkünde und lege es mir doch dar. Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Ich weiß keinen Fels, keinen einzigen. Jesaja 44. Und wenn Jesus in dieser Begegnung mit Johannes genau diese Worte aufnimmt aus dem Alten Testament, dann sagt er: Johannes, Jesaja hat von mir gesprochen. Ich bin das. Ich bin Gott. Ich bin der Lebendige, genau wie mein Vater der Lebendige ist. Im Gegensatz zu all dem, was Menschen sich ausdenken, zu all den Göttern, denen sie hinterherlaufen, denen sie sich ausdenken, denen sie anbeten, bin ich der Lebendige. Im Gegensatz zu allen Philosophien, Weltanschauungen, göttlichen Prinzipien, ich bin der Lebendige. Ich bin der, der das Grab verlassen hat, weil der Tod ihn nicht halten konnte. Ich bin der, der allen unvergängliches Leben gibt, die mir vertrauen. Ich bin das Alpha und das Omega, erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabets. Ich bin Alpha und Omega, Gott, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Ihr Lieben, diese Perspektive müssen wir uns mal in Ruhe, vielleicht nicht nur in einer kurzen Predigt, vor Augen führen. Was sagt uns Jesus hier? Er sagt: Ich bin der Erste. Mit Jesus hat alles begonnen. Durch ihn ist alles geschaffen worden, was existiert. Er ist der Anfang von allem. Und über diesem Anfang steht, das können wir auf der ersten Seite der Bibel lesen, Gottes sehr gut. Du und ich, wir leben, weil Gott uns geschaffen hat. Nicht wir haben uns Jesus ausgedacht, er hat uns geschaffen. Darum sind wir ohne ihn nichts, aber mit ihm haben wir alles. Und er kennt dich durch und durch. Und obendrein alle Zusammenhänge dieser Welt. Er ist der Erste. Und Jesus ist der Letzte, weil durch ihn alles vollendet werden wird. Alles wird in ihm sein Ziel finden und er führt alles an sein Ziel. Er bestimmt den Lauf der Geschichte, das sagen wir so leicht. Und wir merken es in diesen Tagen, das ist die einzige Wahrheit, die trägt. Er bestimmt den Lauf der Geschichte, nicht Menschen. Wir wissen zwar nicht, was kommen wird, aber wir wissen, wie es ausgehen wird. Denn am Ende hat Jesus das letzte Wort. Und dann wird er sagen: Siehe, ich mache alles neu. Und er sagt hier alles, nicht das meiste, das Wesentliche oder doch einiges. Nein, er macht alles neu. Wir wissen also, am Ende wird alles sehr gut. Und dann steht wieder wie am Anfang dieses sehr gut Gottes über allem. Jesus, der Erste und der Letzte. Nun kann man das ja schon fast philosophische Gedanken nennen. Die muss man ja irgendwie ein bisschen runterbrechen auf das eigene Leben. Ich will es mal versuchen. Ich glaube, wir erleben oder nehmen uns wahr als Menschen, die so unterwegs sind. Es gab vor vielen, vielen Jahren, Jahrtausenden die Schöpfung. Seitdem sind die Menschen unterwegs auf ein Ziel, die Vollendung, wenn Gott sein Reich sichtbar schenkt. Wir sind da irgendwo unterwegs, zwischendrin. Unser Leben spielt sich auf dieser Zwischenstrecke ab. Zwischen Anfang und Ende, Alpha und Omega, zwischen Schöpfung und Vollendung. Und wir merken das ja in unserem Leben, dass wir oftmals mit Dingen konfrontiert sind auf diesem Weg hin zur Vollendung, die nicht gut sind. Und zwar in uns und um uns herum. Dinge, die nicht gut sind, wo wir sagen, wir leiden darunter, wir tragen daran. Das Leben ist gebrochen, ich kann nicht gerade ausdenken und laufen. Es ist schwer. Und das kommt dann dazu, dass wir in unserem alltäglichen Leben meist viel mehr kämpfen als hoffen. Wir sind mit den Dingen beschäftigt, die auf dem Weg passieren, weil die Vollendung ja erst in Zukunft kommen wird. Erst dann. Jesus sagt an dieser Stelle: Ich bin der Erste und der Letzte jetzt, zugleich. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, dass wir nicht in die Zukunft hinein hoffen und sagen, irgendwann einmal, da wird es schon besser, sondern dass wir verstehen, Jesus begegnet uns immer als der, der der Erste und der Letzte ist, Alpha und Omega, Schöpfer und Vollender. Er ist heute, egal wie du dich fühlst, als der Vollender an deiner Seite. Darum können die Dinge heute anders werden bei dir. Und dein Leben ist nicht ein Leben unterwegs hin zu dem großen Ziel, sondern indem du heute mit Jesus lebst, ist dein Leben umgeben von all dem Guten, was Gott ins Leben gerufen hat, als er dich ins Leben rief. Du bist sehr gut, mein Kind. Und dein Leben ist genauso umgeben von all dem Guten, zu dem hin er dich führen wird. Dein Leben ist gehalten. Es gibt Hoffnung, weil Jesus da ist. Und er ist als der Vollender heute an deiner Seite. Das heißt, wir hoffen nicht auf später. Wir hoffen auf Jesus. Heute, hier, auf Jesus. Der Hebräerbrief schreibt, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Der dritte Schritt für dieses Vorzeichen der Hoffnung zu erklären. Hoffnung heißt, Jesus hat den Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Zu Beginn habe ich gesagt, diese Auferstehung Jesu sprengt alles, was wir zu denken in der Lage sind. Das ist alles andere als normal. Es widerspricht unserer Erfahrung, weil unsere Erfahrung ist, der Tod setzt allem ein Ende. Und der Tod ist eine grausame Realität. Er reißt uns aus dem Leben heraus und trennt uns von allem, was uns wert und lieb ist. Er schlägt erbarmungslos zu und keiner von uns kann ihm entrinnen. Wir werden sterben. Das wird so sein. Und keiner von uns kann entkommen. Und wenn wir liebe Menschen zu Grabe tragen, dann müssen wir sie loslassen, ob wir wollen oder nicht. Uns hat keiner gefragt. Wir können sie auch nicht zurückholen. Brutal trennt der Tod. Und angesichts dieses Todes, angesichts unseres Sterbens und des Todes, sind wir alle gemeinsam hilflos und ausgeliefert. Nun sagt Jesus, ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er gibt dem noch eins drauf und sagt, und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches an mich genommen. Und sich das nochmal vorstellt, das ist der größte Sieg, dass Jesus an dieses Kreuz gegangen ist, dass er alles auf sich genommen hat, was von Gott jemals trennt, dich und alle Milliarden Menschen. Das hat er an dieses Kreuz getragen, da hat diese Finsternis ausgehalten. Er, der Sündlose, wurde zur Sünde, sagt Paulus. Und deshalb erweckt ihn der Vater zum Leben und gibt ihm die Schlüsselvollmacht für alle Bereiche dieser Welt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Alle Schlüsselgewalt. Es gibt keinen einzigen Punkt, an dem Jesu Herrschaft sich in Ohnmacht verwandeln würde, weil er alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat. Klar, der Tod beendet das Leben. Vorerst. Aber Jesus, der Sieger über den Tod, ist der wahre Herr über alles. Vielleicht kannst du dir das ja bildlich vorstellen. Manchmal hilft das ja, wenn man sich das so vorstellt. Der Tod ist wie so eine Art Hochsicherheitsgefängnis. Bist du drin, kommst du nie wieder raus. Keine Chance zum Ausbrechen. Aber Jesus ist derjenige, der diesen einzigen Schlüssel dieses Gefängnisses an sich genommen hat. Und Jesus schließt auf. Das heißt, wenn du gestorben sein wirst, ist Jesus der Einzige, der dich finden wird. Der einen Zugang zu dir haben wird, auch zu deinen Lieben. Jesus ist der Einzige, der die Tür aufschließt und dir wieder neues Leben gibt. Der Tod hat seinen Schlüssel verloren an Jesus. Wie gerne hätte Satan alle abgeschlossen, uns alle weggesperrt für alle Ewigkeit. Aber Jesus hat ihm den Schlüssel entrissen. Ich möchte einen allerletzten Gedanken noch anfügen. Wenn das so ist, dass Jesus den Schlüssel des Todes und des Totenreiches hat, dann wird er doch wohl erst recht auch den Schlüssel zu deinem Herzen haben. Ich glaube, das ist für alle diejenigen von uns ein großer Trost, die das Gefühl haben, ihr eigenes Herz ist ihnen verschlossen. Sie kommen nicht an sich selbst heran. Sie sind wie gefangen in einem ewig gleichen Kreislauf von Gedanken, von inneren Lasten. Sie haben das Gefühl, ihr Herz ist wie zu betoniert. Sie würden ihr gerne einen Schritt des Glaubens, des Vertrauens gehen, aber sie können es nicht. Weil sie immer wieder scheitern. Sie können ihr Innerstes nicht verstehen und tragen unter dieser Last schwer. Jesus hat den Schlüssel des Todes und hat auch die Schlüssel des Lebens. Den Schlüssel zu deinem Herzen. Wenn es dir so geht, dann möchte ich dir heute Morgen, an diesem Tag der Auferstehung, das sagen. Jesus hat den Schlüssel zu deinem Herzen. Und er kann es öffnen und er wird es öffnen. Er versteht, wie du dich fühlst. Und er kann zu dir genauso kommen und wird es tun, wie er zu seinen Jüngern kam, die sich selbst eingeschlossen haben. Er versteht und trägt dich bis zum Anbruch seines Reichs in Herrlichkeit. Zu Beginn habe ich euch gefragt, worauf ihr hofft, was der Kern der Hoffnung ist, was eurem Leben Zuversicht gibt. Weil Jesus auferstanden ist, ist er nun der Erste und der Letzte. Hat er nun die Schlüsselgewalt für alle Bereiche dieser Welt. Und weil Jesus auferstanden ist, kann er deinen Blick weglenken von deinen weißen Flecken hin zu dieser Hoffnung, die alles verändert. Er selbst. Amen.